NDR Info. Das Forum.
Solange du die Füße unter meinen Tisch streckst.
Ich glaub, dir juckt das Fell. Schluss jetzt.
Nun reiß dich mal zusammen.
Schluss damit. Das kann hier alles auch ganz anders laufen.
Komm du mir bloß nach Hause.
Sag mal, ich glaub, euch geht es wohl zu gut.
Solche Sätze werden dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Es sind Sätze, die viele in den 50er und 60er Jahren zu hören bekamen, von ihren Vätern und manchmal auch den Müttern. Die hatten selbst meist eine autoritäre Kindheit gehabt, hatten den Krieg hinter sich und sie gaben die Härte, die sie selbst erlebt hatten, häufig an ihre Kinder weiter. Mit Worten und häufig auch mit Schlägen. Die geprügelte Generation heißt ein neues Buch, das wir in dieser Sendung vorstellen. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem in dieser Sendung Verhandlungen mit Tee und Plumcake. Eine Initiative in Lüneburg will das Waldhaus Hecklingen erhalten, in dem 1945 die Kapitulation für Norddeutschland beschlossen wurde. Und vor 20 Jahren, die weißen Südafrikaner stimmen für das Ende der Rassentrennung in ihrem Land. Den Anfang machen wir aber mit dem Thema Europa. Die Europäische Union steckt in einer Krise, keine Frage. Da werden Rettungspakete geschnürt, Schutzwälle errichtet und innerhalb kurzer Zeit Milliardenhilfen politisch durchgepeitscht. Vieles davon hat es so nie zuvor gegeben. Andererseits war Europa auch in früheren Jahren und Jahrzehnten keine politische Idylle. Immer wieder und immer aufs Neue wurde mit harten Bandagen um die weitere politische Entwicklung gerungen. Der Historiker Andreas Wirsching legt jetzt ein Buch vor, das die beiden letzten Jahrzehnte der europäischen Entwicklung genauer beleuchtet, sozusagen vom Mauerfall bis zur Schuldenkrise. Ein Rückblick, der zugleich neue Blicke auf die gegenwärtige Lage erlaubt. Ulrike Bosse hat das Buch gelesen.
Es ist eine gute Zeit für Propheten des Untergangs. Griechenland, so prognostizieren sie, werde Europa in den Ruin treiben. An der aktuellen Finanz- und Schuldenkrise, so weissagen sie, werde Europa zerbrechen. Und weil keiner genau weiß, wie es weitergeht, finden ihre Orakelsprüche offene Ohren und viele Münder, die sie weitertragen. Der Historiker dagegen hält sich an die Fakten.
Man findet, wenn Sie sich die Verlautbarungen der letzten 20 Jahre ansehen, sicherlich kein Jahr, wo nicht irgendwie auch immer von der europäischen Krise die Rede ist. Also das ist etwas, mit dem man auch weniger dramatisierend umgehen muss, wobei das, was wir jetzt gerade erleben, ist schon eine neue Dimension der Herausforderung. Das würde ich nicht bestreiten.
Eine Prognose für die Zukunft könne er nicht abgeben, meint Andreas Wirsching. Aber aus der Analyse der Vergangenheit zieht er den Schluss, dass die gegenwärtige Krise, mag sie auch eine neue Dimension haben, die grundsätzliche Entwicklung Europas nicht in Frage stellt. Der Logik der bisherigen europäischen Entwicklung entspräche es, dass auch diese Krise mit einem weiteren Integrationsschritt beantwortet wird.
Das würde ich riskieren zu sagen, aber Historiker sind ja rückwärtsgewandte Propheten. Ja. Von daher tue ich mich da etwas schwer, mich da festzulegen, aber ich würde optimistisch mal sagen, darauf könnte es hinauslaufen.
Der Preis der Freiheit lautet der Titel von Andreas Wirschings Buch. Eine Geschichte Europas in unserer Zeit, verspricht er im Untertitel. Unsere Zeit ist dabei wörtlich zu nehmen. Der Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München hat keine Scheu davor, die Geschichte bis in die unmittelbare Gegenwart reichen zu lassen und eben auch zur Euro-Krise Stellung zu nehmen, die ihn, wie er erzählt, beim Schreiben ziemlich links überholt habe. Diese jüngste Krise ist ein Teil des Preises für die Freiheit, die Europa in den letzten Jahrzehnten auf vielfältige Weise gewonnen oder sich genommen hat. In Form einer wirtschaftlichen Freiheit im Sinne des Neoliberalismus, als persönliche Freiheit durch die Freizügigkeit und nicht zuletzt durch die politische Befreiung Ostmitteleuropas. Von 1989 bis 2011 reicht die Zeitspanne, die Andreas Wirsching in den Blick nimmt. Mit detailreichen Informationen und doch konzentriert auf das Wesentliche. So beschreibt er einerseits die Befreiung vom Kommunismus in den verschiedenen Staaten Mittel- und Osteuropas, zeigt andererseits, welchen Preis die Menschen dafür zahlen mussten, durch soziale Unsicherheit, Massenarbeitslosigkeit, Armut. Schließlich erinnert er an die realpolitischen Gründe für die Osterweiterung der Europäischen Union.
Ich glaube, jede Errichtung sozusagen einer Sperre gegenüber diesem sehr dringenden Wunsch der postkommunistischen Länder, Mitglieder der Europäischen Union zu werden oder zumindest eine Perspektive dazu zu bekommen. Jede Errichtung einer solchen Sperre wäre im Grunde einer erneuten Teilung Europas gleichgekommen. Und das war eine politische Frage, die zu entscheiden war und die man, glaube ich, nicht wirklich anders hätte entscheiden können.
Und während Skeptiker die Osterweiterung als mögliche Überdehnung und Gefahr für die Europäische Union sahen, nennt Wirsching sie einen Erfolg. Tatsächlich haben sich trotz aller Ungleichheit die Unterschiede zwischen den alten und neuen Mitgliedstaaten verringert und Europa ist ein Stück zusammengewachsen. Ähnlich ist es mit der Wirtschafts- und Währungsunion, deren Ursprünge in die 80er Jahre zurückreichen.
Um Europa einerseits stärker zu machen, andererseits aber auch die sich besonders stark entwickelnde Bundesrepublik wirtschaftlich und finanzpolitisch zu kontrollieren, ist dann die Wirtschafts- und Währungsunion auf den Weg gebracht worden.
Nach der Wende von 1989 wurde sie zur Bedingung für die deutsche Wiedervereinigung.
Die Deutschen haben gewissermaßen schneller zugestimmt, auch die eigene Bundesbank, die eigene Währung und so weiter in einen europäischen Integrationsprozess einzubringen. Die Gegenleistung war das grüne Licht der europäischen Partner für die nationale Selbstbestimmung der Deutschen, sprich dann auch der Wiedervereinigung.
Wirsching schildert die positiven Effekte von Währungsunion und Osterweiterung, verweist aber ebenso auf die Verwerfungen und Probleme. Er liefert einen Abriss der europäischen Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte der letzten 20 Jahre. Die Folgen von technologischer Revolution und Globalisierung, die Entwicklung der Konsumgesellschaft, Mobilität und Migration, das Hochkommen eines neuen Rechtspopulismus. Immer wieder wird deutlich, wie in den verflochtenen Entwicklungssträngen der europäischen Geschichte Krise und Konvergenz, Spannungen und Zusammenwachsen ineinandergreifen.
Es geht also nicht darum, dass eine Krise überwunden wird und dann gibt es eine weitgehend spannungsfreie oder krisenfreie Zeit, bis dann die nächste Krise kommt, sondern wir haben in der europäischen Entwicklung immer beides gleichzeitig. Das eine ist nicht ohne das andere zu haben. Das ist kurz gesagt die Grundthese.
Es gäbe keinen Masterplan, nach dem Europa gebaut wird und jeder, der die europäische Realität an einem idealen Zustand messe, verfehle wesentliche Aspekte der europäischen Geschichte, sagt Wirsching. Was es allerdings gäbe, sei eine große, eine geradlinige Entwicklung unterstellende Meistererzählung, die das Denken und Handeln der politischen Akteure bestimme.
Die Software sozusagen dafür, um das mal so zu formulieren, ist ein kulturelles Deutungsmuster oder eben eine solche Meistererzählung, die darin besteht, dass Europa eben aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges in gewisser Weise wie Phönix aus der Asche entsteht und sich durch sein Integrationsmodell Frieden und Wohlstand verschafft hat.
Mit dieser Software arbeiten die Politiker. Eine andere Wahl haben sie kaum. Der Raum, in dem sie handeln, sei bereits so weit institutionalisiert und verrechtlicht, dass außerhalb seiner Gesetzmäßigkeiten keine Krisenlösungen mehr möglich seien, schreibt Wirsching. Den eingeschlagenen Pfad zu verlassen, verbiete der Blick auf die dann fälligen politischen, finanziellen und kulturellen Kosten. Deshalb rechnet der Historiker Wirsching damit, dass auch der aktuellen europäischen Krise mit mehr Europa begegnet wird und nicht etwa mit einem Kerneuropa, in dem sich nur die starken Euroländer zusammenfinden.
Wenn man das ökonomisch betrachtet und auch finanzpolitisch, finanztechnisch auch, würde vieles dafür sprechen. Ich bin kein Ökonom, aber mir leuchtet das ein, dass man so rechnen kann. Ich glaube nur, dass es politisch keine Option ist. Denn alles, was politisch jetzt gewissermaßen eine Zweiklassengesellschaft oder sogar eine Dreiklassengesellschaft in Europa herstellen würde, würde natürlich den politischen Konvergenz- und Integrationsprozess dann in der Tat sehr weit zurückwerfen. Und das kann eigentlich niemand wollen. Das wäre aber im Übrigen in der jüngeren Geschichte nicht das erste Mal, dass politische Prioritäten den Ausschlag geben vor ökonomischen Prioritäten.
Die Krise Europas besteht in seinem Zusammenwachsen, stellt Andreas Wirsching in seinem Schlusssatz fest. Und es klingt beinahe tröstlich. Er ist damit ganz nah bei Jean Monnet, dem Gründervater der Europäischen Union, und bei dessen Beobachtung, Europa werde in den Krisen geschaffen und es werde die Summe aller Lösungen sein, die für diese Krisen gefunden werden.
Ulrike Bosse über das Buch von Andreas Wirsching mit dem Titel »Der Preis der Freiheit – Geschichte Europas in unserer Zeit«. Erschienen ist es im Verlag C.H. Beck. Kinder zu schlagen ist bei uns nicht mehr akzeptiert. Die große Mehrheit der Eltern jedenfalls sieht in der gewaltfreien Erziehung ein Ideal, was nicht heißt, dass die Eltern diesem Anspruch immer und in jeder Situation gerecht würden. Starke Aggressionen gibt es ja gelegentlich auch unter Menschen, die sich eigentlich lieben. Seit dem Jahr 2000 jedenfalls ist das Schlagen von Kindern auch gesetzlich verboten. Aber bis dahin war es ein langer Weg. Und viele von denen, die sich selbst als Eltern um einen besseren Erziehungsstil bemüht haben, haben in ihrer eigenen Kindheit noch ganz anderes erlebt. Daniela Remus hat mit Ingrid Müller-Münch gesprochen, der Autorin des Buches »Die geprügelte Generation – Kochlöffel, Rohrstock und die Folgen«.
Ordnung, Fleiß, Gehorsam und Unterordnung, das waren die Werte, die Eltern in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ihren Kindern vermitteln wollten. Und sie zögerten in der Regel nicht lange, wenn es darum ging, diese Erziehungsideale durchzusetzen, durchaus auch mit Gewalt.
Man kann wohl sagen, dass damals im Gegensatz zu heute das Schlagen von Kindern, das Züchtigen von Kindern zum Erziehungsalltag gehörte,
sagt die Journalistin Ingrid Müller-Münch, die das Buch »Die geprügelte Generation« geschrieben hat.
Man war generell der Meinung, und das war keine neue Meinung, sondern es war eine Meinung, die sich seit Jahrhunderten gehalten hatte, dass Kinder eben einfach in das Leben hineingeprügelt werden müssen, damit sie anständige Menschen werden. Also das Prügeln gehörte sozusagen zum Erziehungskonzept.
Nach 1945 hatten die Deutschen in fast allen Lebensbereichen viel damit zu tun, die Folgen des nationalsozialistischen Rassen- und Größenwahns zu bearbeiten. In vielen Alltagsdingen aber änderte sich trotz dieser Rundum-Niederlage erstaunlich wenig. Dazu gehörte etwa auch die Erziehung.
Das Standard-Erziehungsratgeberwerk der Nazis, das Buch oder die Bücher von Johanna Hara, wurden bis in die 80er Jahre hinein aufgelegt. Die erreichten eine Auflage von 1 Million Exemplare. Das ist eine Menge Buch. Und an diesen Ratgebern orientierte man sich eben auch noch. Die sahen halt vor, dem Kind nicht zu viel Zärtlichkeit entgegenbringen. Wenn es schreit, einfach die Tür zu und mal durchschreien lassen. Also so ganz rigide Formen des Willens, Brechens, sag ich mal, eines Kindes, ein Kind disziplinieren und auch, wie gesagt, mit Gewalt dem Kind einfach einbläuen, wie es zu sein hat.
Die damalige Elterngeneration, die selbst ausgesprochen autoritär erzogen worden war, den Krieg an der Front oder zu Hause erlebt hatte, Evakuierung, Bomben, Flucht und Gefangenschaft überstanden hatte, diese Eltern gaben unreflektiert weiter, was sie selbst erfahren hatten.
Also es war schon eine Elterngeneration, die ihr Päckchen zu tragen hatte und die entsprechend ausreichend Grund für Frust und Wut hatte. Und diese Kombination hat einfach dazu geführt, dass, es gab damals ja schon Untersuchungen, dass also 85% der Eltern damals wirklich ihre Kinder offenbar geschlagen hat.
Die Autorin Müller-Münch beschreibt in ihrem Buch das ganz alltägliche Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in der Nachkriegszeit. Erzählt wird von Schlägen wegen schmutziger Kleidung oder von stundenlangen Aufenthalten in dunklen Kellern wegen Unpünktlichkeit. Von systematischen Prügeln mit Gürtel, Peitsche oder Rohrstock, von willkürlichen Schlägen mit Kochlöffeln und nassen Fäudeln. Ziel all dieser drakonischen Maßnahmen war es, dem Kind seinen Eigensinn auszutreiben, es passend zu machen für die Vorstellung der Eltern von einem anständigen, gehorsamen und braven Kind. Bereits in den 70er Jahren wurden diese Erziehungsmethoden als schwarze Pädagogik bezeichnet. Und die konnte auf eine lange Tradition zurückblicken, wie Ingrid Müller-Münch mit Hilfe zahlreicher historischer Textbeispiele ausführt.
Das Kind in der Wiege ist sowohl eigensinnig wie voller krankhafter Zustände. Wiewohl sein Körper klein ist, hat es doch ein sündhaftes Herz und neigt zum Bösen.
Ein Satz, dessen Inhalt für uns heute schier unglaublich klingt. Gesagt haben soll ihn der Reformator Martin Luther bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Und spätestens damit wurde diese Art von Erziehung wegweisend. Kinder und Jugendliche galten als kleine, aber noch unfertige Erwachsene. Schnellstmöglich sollten sie funktionierende Gesellschaftsmitglieder werden. Bauernkinder fütterten Vieh und halfen schon mit wenigen Jahren bei der Ernte. Adelssprösslinge wurden mit Hilfe von Hauslehrern gedrillt und auf Kurs getrimmt. Kindheit, so wie wir sie heute verstehen, gab es nicht.
In Erziehungshandbüchern des 18. und 19. Jahrhunderts wird Eltern empfohlen, Kinder zu öffentlichen Hinrichtungen mitzunehmen, damit sie nicht verweichlichten. Kalte Bäder sollten der Abschreckung dienen, Schnallen und Gurte, mit denen die Kinder an Stühlen und in Rückenlagen am Bett festgezurrt wurden, der aufrechten Haltung.
Diese grausame Tradition muss sich vor Augen halten, wer verstehen will, warum viele Eltern trotz reformpädagogischen Ansätzen zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Schlagen ihrer Kinder als Erziehungsmethode für geeignet hielten.
Das Interessante an dieser Generation, die ich da ja beschreibe, die geprügelte Generation, ist, dass sie wie ihre Väter und Mütter und Großväter und Großmütter und so weiter fürchterlich geschlagen worden sind zu Hause, malträtiert, heute würde man sagen misshandelt, dass diese Generation irgendwann mal aufgestanden ist und gesagt hat, nu ist gut. Jetzt reicht es. Und das war um vor und nach 1968, als sie sozusagen den Muff unter den Talan lüfteten und gleichzeitig die Kochlöffel wieder in die Schubladen steckten und die Rohrstöcke zerbrachen.
Diese Generation der heute etwa 60-Jährigen suchte nach neuen Modellen, um ihre Kinder zu erziehen. Ohne Gewalt, ohne Schläge und Ohrfeigen. Ausschlaggebend dafür waren die Lieblosigkeit, die Demütigungen, die Angst und die Selbstverachtung, die viele erfahren hatten. Aber auch ein gesellschaftskritischer Ansatz. Denn die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre jungen Erwachsenen machten nicht zuletzt die autoritäre Erziehung mitverantwortlich dafür, dass und wie das Unrechtsregime der Nationalsozialisten von der breiten Bevölkerung akzeptiert worden war.
Es war der Zorn und das Auflehnen darüber auch, dass die Eltern immer so taten, als wäre alles in Ordnung. Sie haben ja nicht darüber geredet nach dem Krieg. Und das ist dann irgendwann 68 so richtig geplatzt. Und damit hat sich auch der Umgang mit den Kindern verändert. Damals gab es natürlich so Mahner wie Adorno, die sagten, Erziehung nach Auschwitz muss anders aussehen als vor Auschwitz. Denn sonst erziehen wir wieder einen Menschen, der genau das macht, was da passiert ist, nach oben buckeln und nach unten treten. Und damit begann es irgendwie.
Ingrid Müller-Münch, die Autorin des Buches »Die geprügelte Generation – Kochlöffel, Rohrstock und die Folgen«. Erschienen ist es im Verlag Klett-Cotta. Daniela Remus hat dieses Buch über ein Stück Alltagsgeschichte vorgestellt. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. 8. Mai, Kriegsende, Kapitulation der deutschen Wehrmacht. So lernt man es in der Schule. Aber wenn man genauer hinschaut, war es eine Kapitulation in mehreren Etappen. Eine entscheidende war schon ein paar Tage zuvor, am 3. und 4. Mai. An diesen Tagen wurden in der Nähe von Lüneburg schon Teilkapitulationen unterzeichnet. Sie galten zunächst für Hamburg, dann für ganz Nord- und Westdeutschland, außerdem für die letzten deutschen Einheiten in Dänemark und Holland. Ausgehandelt wurde all dies in einem idyllischen Haus am Rande von Lüneburg, im sogenannten Waldhaus Hecklingen. Dieses Haus gibt es bis heute. Es wurde nach dem Krieg unter anderem von einer psychiatrischen Einrichtung genutzt. Und jetzt möchten engagierte Lüneburger mehr Aufmerksamkeit für diesen historischen Ort erreichen, allen voran ein Geschichtslehrer, der mit Hilfe von Sponsoren große Pläne hat. Susanne Wieder hat sich mit ihm gemeinsam das historische Objekt der Begierde angeschaut.
Rainer Sabellek steht vor einer großen Villa aus Stein und Holz mit einem prächtigen Traufsteineingang. Die Fenster sind allerdings mit Brettern vernagelt, Efeu überwuchert die Fassade und ringsumher ist nichts als Unkraut und Gebüsch. Aber genau hier will Rainer Sabellek ein Dokumentationszentrum ins Leben rufen.
Vor meinen Augen habe ich schon. Es muss einfach hier in diesem authentischen Ort eingerichtet werden. Alle anderen Plätze kommen da eigentlich nicht in Frage.
Denn im Rittersaal dieses Waldhauses Hecklingen vor den Toren Lüneburgs wurde Geschichte geschrieben.
Am 3. Mai 1945 sind morgens um 10.30 Uhr Offiziere vorgefahren oder wurden hierher gebracht, die im Auftrag von Dönitz, also dem Hitler-Nachfolger, hier Verhandlungen mit dem Chef der 2. britischen Armee. Und der General Dempsey hat mit seinen führenden Stabsoffizieren hier 2 Delegationen empfangen.
General Miles Dempsey hatte das Waldhaus nämlich als Amtssitz erwählt und von einem Brauereibesitzer und Gastwirt requiriert. Aus der Zeit gibt es Fotos, britische War Diaries, also Kriegstagebucheinträge, und sogar kurze Filmaufnahmen. Rainer Sabellek hat sie unter anderem in London gefunden. Am Ende einigte man sich hier im Waldhaus Hecklingen auf die bedingungslose Kapitulation Hamburgs. Ein Vorbild übrigens für alle weiteren Kapitulationsgespräche. Einen Tag später kapitulierten auch die deutschen Truppen in Nordwestdeutschland, Dänemark und den Niederlanden auf dem Timelowberg bei Lüneburg. Die Vorgespräche dafür hatte General Montgomery wiederum im Waldhaus Hecklingen geführt.
Und nachdem die Legitimation geprüft worden war, passierte eine sehr britische Geschichte. General Dempsey lud alle Offiziere morgens um 10.30 Uhr zu Tee und Plumcake ein. Und es wird berichtet, dass in dem Moment, in dem die eine Delegation zum Timloberg entlassen werden sollte, habe einer der deutschen Offiziere zu einem anderen gemeint, also schon allein wegen des Plumcakes würde es sich lohnen zu kapitulieren.
Es lohnte sich tatsächlich auch für viele Deutsche, versichert Sabelek, für die der Krieg einen glimpflicheren Ausgang nahm, mehrere Tage vor der Gesamtkapitulation.
In diesen wenigen Tagen haben die britischen Truppen es ermöglicht, dass Hunderttausende von Soldaten, die noch in Mecklenburg gegen die Rote Armee kämpfen sollten, über die Übergänge, über die Elbe, sich nach hier absetzen konnten. Und auf diese Art und Weise haben auch viele Flüchtlinge sich noch in den Bereich der späteren britischen Zone bringen können.
So viel Geschichte hat das alte Haus im Lüneburger Ortsteil Hecklingen gesehen. Im Übrigen hatte es schon vor den Ereignissen zum Kriegsende eine gewisse historische Bedeutung, und zwar für die Frauenbildung.
Es wurde 1906/07 gebaut von drei Damen. Zwei kamen aus dem Nobelpreisträgerhaushalt von Professor Buchner. Und die haben daraus eine Frauenschule gemacht, die dem Reifensteiner Verband angehört hat.
Die britische Armee residierte im Waldhaus Hecklingen noch bis 1958. In diesem Jahr kam sogar noch Besuch von einer der damals schönsten und begehrtesten Frauen der Welt, Prinzessin Margaret von England.
Das hat mir ein Zeitzeuge erzählt, der damals bei der Motorradpolizei gearbeitet hat. 1958, er erinnerte sich noch gut daran, dass er zu einer Eskorte gehört haben will, die vom Hamburger Flughafen Princess Margaret Rose, also die verstorbene jüngere Schwester der Königin, hierher gefahren hat. Und Margaret Rose soll hier wohl einen Abschiedsbesuch bei ihrer Truppe gemacht haben, deren Ehrenoberst sie war.
Sabelek ist bis heute fasziniert von der britischen Armee. In den 50er Jahren hatte er selbst noch als kleiner Junge in Nienburg an der Weser Cadbury-Schokolade von britischen Soldaten bekommen. Und er ist völlig fasziniert vom Waldhaus Hecklingen, das er unbedingt vor dem Verfall retten möchte. Darum haben er und seine Mitstreiter einen Businessplan aufgestellt. Sie wollen das Haus kaufen und dann daraus ein Dokumentationszentrum machen. Als Besucher schweben ihm britische Weltkriegstouristen vor und seine eigenen Schüler vom nahegelegenen Gymnasium Oedeme.
Es wäre denkbar, dass man so eine Stiftung einrichtet oder aber hier einen Betrieb führt, der es ermöglicht, auch Einnahmen zu verschaffen. Ich denke daran, dass wir hier Ausstellungen stattfinden lassen, dass wir die auch weitergeben. Also sehr gerne denken mein Sohn und ich, mein Sohn ist 13 und ich, an die Einrichtung eines Café Monti, indem wir dann, was soll es da anderes geben, als am Kapitulationstag Tee und Plumcake.
Very British, also soll es zugehen im Waldhaus Hecklingen bei Lüneburg. Das war Susanne Wieder über Ideen und Pläne, um ein Haus mit Leben zu erfüllen, in dem am Kriegsende die Verhandlungen stattfanden, die zur Kapitulation in ganz Nord- und Westdeutschland geführt haben. Der große politische Umbruch in Südafrika war ungefähr zeitgleich mit dem Fall der Mauer bei uns und dem Weg zur deutschen Einheit. Frederick Willem de Klerk, der weiße Staatspräsident, hatte schon kurz nach seiner Wahl 1989 Reformen angekündigt, die auf ein Ende der Rassentrennung hinausliefen. Dagegen aber gab es heftigen Widerstand aus seiner eigenen Bevölkerungsgruppe, aus der weißen Minderheit im Land. Am Ende griff de Klerk sogar zu einem riskanten Manöver. Er rief seine weißen Landsleute auf, in einer Abstimmung Farbe zu bekennen und zu sagen, ob sie seinen Reformkurs unterstützten oder nicht. Das war genau vor 20 Jahren, im März 1992. Wie es zu diesem wegweisenden Referendum kam, schildert aus Johannesburg Klaus Stecker.
Die Ansprache des Präsidenten im Weißen Parlament beginnt harmlos, aber schnell ändert sich der Ton der Rede in Afrikaans und Englisch. Frederick Willem de Klerk, den viele als weißen Gorbatschow sehen, verweist auf den Zusammenbruch des Kommunismus, auf die veränderte Weltlage und verkündet nach 40 Jahren Apartheid das Unfassbare. Das Parteienverbot von afrikanischem Nationalkongress, kommunistischer Partei und anderen wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Nelson Mandela, der Staatsfeind Nummer 1, nach 27 Jahren Haft bedingungslos freigelassen.
to release Mr. Mandela unconditionally.
9 Tage später ist Mandela frei. Ein Jubeltag für die große Mehrheit, aber eine Zumutung für die konservative weiße Minderheit, die noch die Macht in den Händen hält. Ein Verrat. Die Lage spitzt sich zu.
Do the ANC and Nkonto Wesizwe, do their leaders think that they have all the power and all the weapons on their side?
Denkt der ANC und sein Militärflügel wirklich, nur er hält alle Waffen in der Hand? Fragt der Führer der rechten konservativen Partei Andries Treuer nicht. Der Führer der Nazi-ähnlichen Afrikaner-Widerstandsbewegung AWB, Eugène Terblanche, rasselt mit dem Säbel.
Jahrelang Ehrleid gehalten.
Und der geachtete Armeegeneral Constant Viljoen fordert die Buren auf, sich selbst zu verteidigen.
The government allowed the revolution. I think the Afrikaner nation has the right.
Die rechte Intellektuelle ruft zur letzten Schlacht, einen weißen Inselstaat gründen, zur Not mit Gewalt. Der rechtsextreme Professor Fanny Jacobs:
Wir wollen keinen Krieg, aber wenn das so sein sollte, dass wir in eine Situation hineingezwungen würden, dann werden wir wieder einen Verteidigungskrieg, nicht einen Angriffskrieg, einen Verteidigungskrieg dazu führen.
Die Bedrohung ist real. Die Rechte ist bewaffnet, kontrolliert Armee und Polizei. Reformer de Klerk scheint seine Wählerschaft zu verlieren. Er braucht Rückendeckung und ruft zur letzten Abstimmung nur für Weiße auf. Ein Referendum, das ihm Rückhalt geben soll für seinen Reformkurs. Der Pfarrer, Humanist und entschiedene Apartheid-Gegner Bayers Nodé sagt damals:
Er ist Politiker. Er wird nicht freiwillig seine führende Lage aufgeben. Aber mein Eindruck ist, dass er so weit gekommen ist, dass er gesagt hat, ich kann, was bis jetzt stattgefunden hat, kann ich nicht mehr verkaufen.
De Klerk verhandelt mit der Widerstandsbewegung, taktiert mit Mandela und Genossen, versucht Zeit zu gewinnen. Ihm schwebt ein Zwei-Kammern-Parlament vor, das einem von Weißen kontrollierten Oberhaus ein Vetorecht einräumt. Insgeheim hofft er wohl, seiner Partei NP so viele Wähler aus der Mitte zuzutreiben, dass der ANC später bei einer Wahl an ihr nicht vorbeikommt. Aber er braucht die Rückversicherung, dass die gemäßigten Weißen hinter ihm stehen. Deshalb ruft er sie zur Abstimmung.
Sind Sie für eine Fortdauer des Reformprozesses, den der Staatspräsident einleitete, mit dem Ziel, eine Verhandlungslösung zu erreichen?
Lautet die Frage auf dem Stimmzettel. De Klerk weiß um die Vorbehalte gegen Mandela und den ANC. Es sind seine eigenen. Viele Weiße fürchten Enteignungen, einen kommunistischen Kurs. Aber wie ihm ist ihnen klar, dass es keine Alternative gibt. Zu groß ist der Druck von außen, zu schmerzhaft die Isolierung, zu desolat die wirtschaftliche Lage, zu trübe die Perspektive. De Klerk ist siegessicher.
I'm not a gambling man.
Ich bin kein Spieler, aber wäre ich einer, wüsste ich genau, wo ich am 17. März mein Kreuz mache. Fast 70% der Weißen stimmen mit Ja. Das Apartheid-Regime geht am 17. März 1992 in die Knie. Das Ausland, die liberalen Kräfte im Land nehmen das Votum der Minderheit wohlwollend zur Kenntnis. Und manch Apartheid-Experte wie der Politologe Klaus von der Ropp staunt.
Seit heute kann ich eigentlich nicht fassen, was in Südafrika geschehen ist. Vor etwa 2,5 Jahren ist de Klerk daran gegangen, alles das mit zunehmender Eile über Bord zu werfen, wofür seine nationale Partei zuvor 40 Jahre erfolgreich gekämpft hat. Und es ist doch phänomenal zu sehen, wie er mit einer solchen völlig neuen Politik 70% der Wähler hat ansprechen können.
2 Jahre später wird erstmals frei und demokratisch gewählt. Nelson Mandelas ANC bekommt 63% der Stimmen, de Klerks NP 20%. Und dennoch sagt der letzte weiße Staatschef Südafrikas rückblickend, er würde jede seiner wichtigen Entscheidungen, auch das Wagnis-Referendum vom 17. März 1992, genauso wieder treffen.
All the big decisions which I took, now with the advantage of hindsight, I would again take today.
Geordneter Rückzug. Vor 20 Jahren stimmte Südafrikas weiße Minderheit in einem Referendum für das Ende der Apartheid. Das war ein Rückblick von Klaus Stecker. Und das war zugleich das Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.